ARD.
Wir sind hier in der IQ-Podcast-Redaktion vor kurzem auf eine Meldung gestoßen, die hat uns irgendwie nicht losgelassen, sehr beschäftigt. Und zwar ging es da um ein Forschungsprojekt, in dem künstliche Intelligenz für die Behandlung von Schlaganfällen genutzt wird. Also KI für einen akuten medizinischen Notfall, wo es wirklich zeitkritisch ist. Und jetzt haben wir die künstliche Intelligenz mit den neuen Möglichkeiten ja oft als Thema für unsere Arbeit, Schreiben von Texten und so weiter. Aber das hat uns sehr neugierig gemacht und wir haben deswegen nicht nur mit den Forschenden gesprochen, die dieses Schlaganfall-Experiment machen, das hört ihr gleich, sondern wir fragen heute, wie tief sind denn KI-Anwendungen schon vorgedrungen in die Medizin? Wenn wir einen Unfall haben, wenn wir krank sind, ins Krankenhaus kommen, arbeitet dann Dr. KI schon im Hintergrund?
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
Die künstliche Intelligenz verhungert, könnte man sagen, wenn sie nichts zu fressen bekommt. Und die Nahrung der KI sind Daten. Und zwar so viele Daten wie möglich. Wenn sie die bekommt, dann erst lebt sie, dann kann sie anfangen zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich über unseren heutigen Gast im Podcast. Holger Fröhlich ist bei uns Professor für Data Science am Fraunhofer Institut für, Achtung, Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen in St. Augustin in der Nähe von Bonn. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was macht denn den Reiz aus von künstlicher Intelligenz in der Medizin?
Der Reiz ist, dass man damit vielleicht künftig besser Patienten zum richtigen Zeitpunkt behandeln kann. Das sind letztendlich datengetriebene Entscheidungen, die hinter so etwas stehen. Und um große Mengen von Daten auszuwerten, braucht man eben künstliche Intelligenz.
Steigen wir gleich noch tiefer ein. Wir wollen ja wissen, wo wir heute schon vielleicht sogar sicher mit KI zu tun haben, wenn wir ins Krankenhaus kommen. Aber zuerst, wie versprochen, schauen wir auf dieses konkrete Projekt. Unsere Reporterin Doris Tromballer war an der Technischen Universität in München unterwegs, um eben zu erfahren, ob wir bei Schlaganfällen vielleicht bald Hilfe von KI bekommen.
Prickeln in den Fingern, Sprachstörungen, Schwindel. Das sind alles Vorboten, die nichts Gutes verheißen. Verdacht auf Schlaganfall. Derzeit erleiden in Deutschland rund 270.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall. Wie das für die Patienten ausgeht, ist vor allem davon abhängig, wie schnell man Hilfe bekommt. Und auch davon, wie exakt bestimmt werden kann, wann genau zu welchem Zeitpunkt der Schlaganfall stattgefunden hat, erklärt Professor Daniel Rückert, Medizininformatiker an der TU München.
Das Alter eines Schlaganfalls ist wichtig, um verschiedene Behandlungsoptionen zu evaluieren und zu wissen, welche für den Patienten optimal geeignet ist. Man kann zum Beispiel das Gefäß öffnen und das sollte man eigentlich nur machen, wenn der Schlaganfall nicht älter als 6 Stunden ist, um die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Intervention zu haben.
Deswegen wollten Rückert und sein Team eine bessere Methode entwickeln, um das Alter von Schlaganfallgehirnschäden einschätzen zu können. Zusammen mit Forschenden aus Großbritannien trainierte er ein neuronales Netzwerk mit Informationen aus Tomografiebildern. Die Forscher entwickelten so eine künstliche Intelligenz, die jetzt doppelt so exakt wie bisher vorhersagen kann, wann genau der Schlaganfall stattgefunden hat.
Es hat uns gewisserweise schon überrascht, dass es so gut funktioniert. Wir haben aber KI-Anwendungen in anderen Bereichen der Radiologie schon länger erforscht und auch da sehr gute Ergebnisse ermittelt. Und von daher ist es nicht ganz überraschend, dass die KI doch deutlich besser sein kann als das, was vielleicht der Mensch machen kann.
Dr. Silke Wunderlich ist Neurologin in der Schlaganfall-Spezialabteilung am Klinikum rechts der Isar in München. Dort wird bei jedem eintreffenden Patienten innerhalb weniger Minuten das Geschehen im Gehirn analysiert. Vor allem, wie viel Gewebe geschädigt wurde und wo. Sie betont, wie wichtig es ist, den genauen Zeitpunkt des Schlaganfalls zu erkennen.
Es gibt die systemische Thrombolysetherapie, eine Infusionsbehandlung mit einem Medikament, das das Gerinnsel auflöst. Bester Effekt bis 4,5 Stunden nach Beginn der Symptome. In Einzelfällen geht es bis 9 Stunden. Die zweite Methode ist die Thrombektomie, ein Katheterverfahren, wo der Neuroradiologe das Gerinnsel aus dem Gehirn entfernt. Der beste Effekt bis 6 Stunden nach Beginn der Symptome.
Vor allem aber sollten Betroffene sofort handeln, falls sie Symptome bemerken.
Wenn man Symptome eines Schlaganfalls bemerkt, ruft man sofort den Rettungsdienst, also sofort die 112 alarmieren, nicht erst zum Hausarzt gehen, nicht eigenständig ins Krankenhaus fahren, sondern sofort den Rettungsdienst benachrichtigen.
Die neue Schlaganfallsoftware ist bis jetzt nur eine wissenschaftliche Errungenschaft. Tatsächlich benutzt wird sie noch nicht. Rückerts Forschungskollegen in Großbritannien arbeiten daran, sie dort bald in der Schlaganfalldiagnose einsetzen zu dürfen. Daher ist der dringende Wunsch des Medizininformatikers Daniel Rückert:
Ich glaube, was mein hauptsächlicher Wunsch wäre, dass diese KI-Anwendungen, die jetzt wissenschaftlich möglich sind, auch in die klinische Praxis umgesetzt werden und auch dann den Patienten wirklich zugutekommen.
Die Autoren der Studie haben große Hoffnungen für die zukünftige Behandlung von Schlaganfällen. Sie schätzen, dass bis zu 50% der Patientinnen und Patienten durch die neue Software eine bessere Behandlung bekommen könnten.
50%, das klingt natürlich nach richtig viel. Holger Fröhlich ist immer noch bei uns, Professor für Data Science. Würden Sie sagen, das ist ein Sonderfall oder ist wirklich die Hoffnung, wenn man KI in der Medizin einsetzt, dass wir wirklich so einen Riesensprung machen in der Behandlung oder in der Diagnose von Patienten?
Also das muss man sich sicherlich im Einzelfall anschauen. Aber natürlich ist wichtig, am Ende zu sehen, was der sozusagen tatsächliche Benefit für den Patienten ist, ne? Also versus mögliche Risiken oder natürlich auch einem eventuell zusatzgenerierten Aufwand. Also natürlich ist die Hoffnung, die dahinter steckt, und deswegen befasse ich mich natürlich selber auch sehr stark damit, ist, dass diese Kosten-Nutzen-Rechnung eben am Ende so ausfällt, dass tatsächlich eben der Benefit die möglichen Kosten eben überwiegt.
Was sind denn Beispiele, wo Sie sagen würden, da überwiegt?
Nehmen wir mal an, sowas gibt es ja bereits zum Beispiel schon auf dem Markt auch, ne? Hautscreening-Tools, ne? Kann man als App heutzutage bekommen, wertet dann zum Beispiel, wenn man das auf eine bestimmte Hautstelle hält, kriegt man eben eine Auswertung, ob da eventuell eine maligne Hautveränderung vorliegt, ne?
Also ich nehme mein eigenes Smartphone, mache ein Foto.
Und sowas hat natürlich generell durchaus einen gewissen Benefit, denn möglicherweise kostet diese App vielleicht etwas Geld. Auf der anderen Seite haben vielleicht Patienten, die diese Art von Selbstdiagnose durchführen, die Chance, vielleicht dadurch früher zu einem Hautarzt zu gehen. Ne? Also natürlich ist es so, dass diese App nicht einen Hausarztbesuch ersetzen kann. Aber vielleicht hilft sie dem Patienten eben, darauf aufmerksam zu werden, dass eine Hautveränderung vorliegt, die unter Umständen einer genaueren Überprüfung durch einen Hautarzt bedarf, weil sie vielleicht tatsächlich ein gefährliches Melanom darstellt. Und da hat man jetzt einen echten Benefit.
Da haben wir eine positive Anwendung, wenn wir in die Klinik schauen. Da geht es oft auch um die Analyse von vielen Bildern, zum Beispiel in die Diagnostik von Gehirnerkrankungen, von Tumorerkrankungen, Krebsdiagnose und so weiter. Da hören wir immer wieder, gut, eine KI kann natürlich ohne Probleme und unermüdlich Tausende oder Hunderttausende, Millionen von Bildern auswerten und vielleicht eine Diagnose treffen. Und trotzdem muss am Schluss immer noch ein Radiologe dann draufschauen. Weil, Herr Fröhlich, es immer noch die Risiken gibt? Oder warum muss dann am Schluss eigentlich noch jemand draufschauen?
Allein aus rechtlichen Gründen schwierig ist, wäre tatsächlich sowas wie eine Art Doktor-KI. Das heißt, eine vollautomatisierte Diagnostik und vielleicht auch noch Behandlungsauswahl. Also das wäre tatsächlich schwierig. Und das wollen Ärzte natürlich auch nicht und das wollen wahrscheinlich auch Patienten nicht. Aber was momentan eher im Fokus steht, ist die Unterstützung von Ärzten. Das heißt jetzt, um beim Beispiel beim Radiologen zu bleiben, die Idee ist hier nicht, den Radiologen abzuschaffen, sondern die Idee ist, dass der Radiologe vielleicht am Ende des Tages effizienter und schneller ist, ja, weil er halt zum Beispiel durch ein KI-Tool eher auf etwas aufmerksam gemacht wird, zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Veränderung, die ein Tumor sein könnte in dem Bild, die er vielleicht andernfalls nicht oder viel, viel langsamer erkannt hätte. Also das ist eher die Idee. Tatsächlich wird auch immer wieder gesagt, also die Zukunft sieht wahrscheinlich eher so aus, dass nicht KI den Arzt ersetzt, sondern Ärzte mit KI ersetzen die Ärzte ohne KI. Das ist, glaube ich, eher so, wie man sich das vorstellt.
Jetzt wissen wir alle von den Text-Chatbots, ChatGPT und so weiter, die wir selber schon nutzen können. Die sind erstaunlich gut und hilfreich, die machen aber auch Fehler. Also erfinden zum Beispiel Sachen. In der Medizin kann man sich keine Fehler erlauben, weil die dann natürlich schnell lebensgefährlich werden können.
Exakt. Und das ist natürlich jetzt genau auch die Risikoseite sozusagen bei sämtlicher dieser Anwendungen, dieser KI-Anwendungen. Es gibt im Grunde keine KI-Anwendung, die 100% fehlerfrei natürlich ist. Also bleiben wir jetzt bei dem Radiologen und seinen Bildern. Natürlich wird es irgendwann Fälle geben, wo vielleicht die KI irgendeinen Fehler macht. Der Arzt macht natürlich auch Fehler. Vielleicht macht er sogar mehr als die KI. Ja? Aber wenn man natürlich jetzt vollautomatisch dieses System laufen lassen würde und sagen, ich vertraue ihm, egal wie, dann hat man natürlich irgendwie ein Problem. Ne? Wer ist denn dann verantwortlich, wenn am Ende des Tages ein Tumor vielleicht nicht erkannt wird? Ne? Das ist sozusagen das Problem an der Geschichte. Deswegen ist es halt wichtig, dass am Ende des Tages eben der Mensch, in dem Fall jetzt in dem Beispiel der Radiologe, eben trotzdem dann nochmal drauf schaut und sagt, okay, ja, das ist der Vorschlag der KI, stimme ich vielleicht mit überein oder eben auch nicht.
Und man muss da natürlich auch den Mut haben zu sagen, nee, ich weiß es besser.
Absolut, eben.
Neben diesen Bereichen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Schlaganfälle, Sie haben das Hautkrebs-Screening per App erwähnt oder eben im Vergleich neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson und so weiter. Wo sehen Sie denn momentan die größten Möglichkeiten für die KI in der Medizin?
Zum einen kann man, wenn man sagt, größte Möglichkeiten über Datenmodalitäten reden erstmal. Also Bilddaten sind natürlich relativ weit fortgeschritten, einfach weil es sehr, sehr viele von ihnen gibt und weil es halt ein relativ wichtiges diagnostisches Mittel ist in der Medizin, die Bilderhebung, ne? Das ist die eine Sache, ne? Also wo sozusagen die low-hanging fruits sind, ne?
Genau. Haben Sie ein konkretes Beispiel aus Ihrer Arbeit, wo Sie sagen würden, da steckt noch richtig viel Musik drin?
Unsere eigene Arbeit, da geht's halt eher um Präzisionsmedizin. Und da geht's eher um die Frage, wie wir zum Beispiel Informationen aus Bildern kombinieren können mit Informationen, die der Arzt erfasst hat, mit vielleicht sogar noch genetischer Information und so weiter. Beispielsweise um Krankheitsrisiken auch vorherzusagen. Oder auch Prognose zu erstellen über die künftige Krankheitsentwicklung, Therapie ansprechend vorherzusagen. Das sind eher Fragen, die bei uns so eine Rolle spielen. Aber Sie wollten sozusagen auf die low-hanging fruits zurück, ne? In dem Sinne etwas einfacher zugänglichen Bereich ist zum Beispiel Onkologie. Da ist das Ganze deutlich fortgeschrittener. Also alles, was um Krebs sich dreht. Wo das, sagen wir jetzt so anfängt, mehr eine Rolle zu spielen, ist Neurologie. Und dann gibt es halt Bereiche, die jetzt vielleicht künftig mehr eine Rolle noch spielen werden. Psychiatrie zum Beispiel ist da ein Anwendungsfeld, wo wir jetzt auch einsteigen von unserer Seite aus. Aber dann künftig vielleicht auch andere Erkrankungsbereiche. Ne?
Was gibt's da für ein konkretes Beispiel aus der Psychiatrie? Geht es da um Medikamente?
Also wir befassen uns zum Beispiel in einem Forschungsprojekt in der Psychiatrie. Da geht es darum, tatsächlich das Ansprechen oder Nicht-Ansprechen auf bestimmte Psychopharmaka vorherzusagen. Ja? Also ein großes Problem in der Psychiatrie ist halt, dass man häufig Psychopharmaka verschreibt, aber man nicht so klar ist, ob die überhaupt wirken. Und natürlich ist das für den einzelnen Patienten eine Riesenlast. Ne? Also wenn man dann irgendwas ausprobiert und jetzt geht das nicht, dann muss man irgendwie die Behandlung wechseln und dies und das. Ne? Das ist halt schwer. Deswegen wäre es natürlich irgendwie günstig, man hätte Modelle, die sagen könnten, okay, das ist jemand, der wahrscheinlich anspricht und das ist jemand, der wahrscheinlich eher nicht anspricht.
Jetzt haben wir, Herr Fröhlich, 2025, wenn ich heute ins Krankenhaus komme, wo kann ich mir denn heute schon sicher sein, da unterstützt KI im Hintergrund?
Am ehesten vermutlich in der Radiologie, also bei der Auswertung von Bilddaten. Also das ist sicherlich das Feld, was da am meisten momentan vorangeschritten ist.
Die Entwicklung geht ja wahnsinnig schnell. Wir hören oft, dass wir in Deutschland da eigentlich eher hinten dran sind. Wenn die USA schauen und hören, die steigen massiv ein in die Entwicklung von KI, investieren viele Milliarden. Können wir da noch mithalten?
Ja, das wird man sehen. Also ich bin tatsächlich so mäßig optimistisch. Also ich meine letztendlich, warum ist das so? Nicht, weil wir so schlechte KI-Forscher wären in Deutschland, überhaupt nicht. Ja? Oder in Europa allgemein, ne? Überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Leute. Aber natürlich spielt die Musik da, wo die Datenzugänge sind. Und die Zugänge zu Daten sind in den USA was ganz anderes als in Europa. Ne? Mit den sehr strengen Datenschutzbestimmungen, KI-Act und so weiter. Das ist eben so. Und was natürlich auch nicht zu verachten ist, wenn man jetzt ein bisschen weiter eher Richtung Kommerzialisierung schaut. Ich glaube, es ist in den USA einfach viel einfacher, Venture-Kapital zu bekommen. Ne? Und da wollen wir ja eigentlich hin. Ne? Also dass am Ende des Tages werden die Patienten nur dann einen Benefit haben, wenn man in der Lage ist, sowas auch in ein Produkt umzumünzen und eben nicht nur Forschung zu betreiben.
Wenn wir in 10 Jahren ein bisschen in die Zukunft denken und wir kommen dann ins Krankenhaus, wo wird dann Ihrer Meinung nach KI allgegenwärtig sein?
Also ich denke mit Sicherheit natürlich Radiologie sowieso. Das wird sehr, sehr weit fortgeschritten sein. Ich denke, das wird eine Rolle spielen zunehmend auch in der Routineversorgung. Beispielsweise, wenn der Arzt irgendwelche Briefe schreibt für Admin-Vorgänge, so im Krankenhausbetrieb einfach. Und ich denke, wir werden sehr viel mehr auch so Sensorik-Anwendungen sehen. Ja, dass man zum Beispiel versucht, was weiß ich, mit dem Gangsensor zu erfassen, wie Leute vielleicht in ihrer Bewegung eingeschränkt oder sowas. Da steckt auch letztendlich KI hinter, hinter solchen Symptomanalysen, die dann daraus folgen. Und ich hoffe und denke natürlich, dass wir auch im Bereich der Onkologie vielleicht erste tatsächliche zugelassene Anwendungen sehen, was Therapieentscheidungsvorschläge anbelangt. Und ich denke, wir werden vielleicht auch in anderen Anwendungsbereichen, vielleicht auch in der Neurologie, die ersten tatsächlichen Routineanwendungen sehen.
Also dann würde ich mal zusammenfassen, wir sehen schon, heute spielt die KI schon eine Rolle. Im Krankenhaus, in der medizinischen Behandlung ist an vielen Stellen noch am Anfang, viel in Forschungsprojekten, aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wird es wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken sein. Vielen Dank für diese Informationen und für Ihre Einordnungen. Holger Fröhlich, Professor für Data Science am Fraunhofer Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen in St. Augustin. Ich danke Ihnen für den Besuch im Podcast.
Ich bedanke mich, heute dabei gewesen zu sein. Ich wünsche einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch und euch natürlich auch. In den Shownotes, da verlinken wir euch noch den Weg zum Forschungsexperiment der Technischen Universität München, von dem wir gehört haben, wie KI den Zeitpunkt eines Schlaganfalls rausfinden kann. Und in den Shownotes, da findet ihr auch mehrere Wege, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Wir freuen uns ja immer über euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was können wir noch besser machen? Ich bin Stefan Geier. Danke, dass ihr in dieser Folge dabei wart. Danke im Namen des ganzen Teams. Bis zum nächsten Mal.